Also ich bin sehr gerne im Einsatz für Kinder, weil ich der Meinung bin, dass sie nicht die richtige Lobby haben in unserer Gesellschaft. Und bei Kindern oder auch für Jugendlichen sind Hospize Einrichtungen, wo man sich auch eine Auszeit nehmen kann.
Das ist das, was einem die Angst vorm Tod irgendwie leider abgestumpft irgendwo nimmt, weil es einfach so alltäglich geworden ist. Zu hören, da sind wieder so viele Menschen gestorben.
Es ist ja auch sich so der eigenen Angst stellen. Ich muss auch sagen, ich bin sowieso so ein bisschen ängstlich, was den Tod angeht. Das ist nicht mein Lieblingsthema.
In Afrika sagten mir ein Kind auf dem Dorf, hast du nicht ein einziges Buch, was du mir hier lassen kannst? Weil mit einem Buch wäre ich schon der König hier im Dorf.
Du kannst das nur mit einer guten Balance schaffen, weil sonst gehst du zugrunde.
Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Wer wirklich etwas Gutes tun will, der findet einen Weg. Die anderen finden eine Ausrede. Ein tolles Sprichwort, habe ich gefunden, passt zu diesem Podcast. Uns interessieren nur die Ersteren, ja, also die, die wirklich was Gutes tun. Hallo und herzlich willkommen zu Mitmenschen. Das ist der Podcast, der übers Gute tun redet mit denen, die sich engagieren, bei Miserior oder auch ganz woanders. Die, die man kennt und die ihren guten Namen für die gute Sache einsetzen. Heute mit einer Frau, die es auf, ich möchte sagen, bewundernswerte Art und Weise schafft, dass man ihr nie ansieht, dass sie dann doch beruflich sehr früh aufstehen muss, sehr häufig, auch wenn es ein bisschen weniger geworden ist. Ihr kennt sie aus dem ARD Morgenmagazin. Sie ist auch im ARD Presse Club. Sie moderiert den schönen Kölner Treff, empfängt dort Prominente und ist heute hier, Susan Link. Hallihallo und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Und du musstest nicht früh aufstehen heute.
Nein, ich sehe zwar so aus, aber also heute wirklich mal, aber das ist das Tolle am Podcast.
Ich habe gerade gesagt, man sieht es dir nicht an.
Genau. Eben. Ja, aber du hast, danke, so. Ich lass es mal so stehen, danke dir.
Wann gehst du abends ins Bett?
Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass es unsere Lieblingsfrage ist, weil du selber immer so früh raus musst. Ne? Ich versuche zwischen 7 und 8.
Ja, ja. Schaffst du das dann? Wer kümmert sich um die Familie?
Genau. Die Wo Fragen, ist das Kind, wenn du schlafen gehst? Genau, die tollen Fragen. Ich schaffe alles und das, nein, es geht schon, man gewöhnt sich nicht dran und jeder, der das behauptet, dem glaube ich das nicht ist, oder?
Trotzdem gilt aber immer Augen auf bei der Berufswahl.
Richtig, selbst schuld. Ich hatte übrigens schon 2007 beschlossen, dass ich nie wieder Frühdienst machen will. Das hat offensichtlich gar nicht geklappt, ne? Ist mir auch letztens aufgefallen, aber gut, so ist es jetzt.
Die Phase hatte ich auch mal. Wobei ich dann auch immer sage, ich meine, weißt du, jede Krankenschwester oder so, die morgens um 5 Uhr schon das Fieberthermometer schwingen und die Spritze setzen
muss. Überleg
dir,
du wirst nachts geweckt und musst dann operieren.
So. Dann ist es wirklich sehr viel einfacher. Absolut. Sagen, hallihallo und guten Morgen. Wir wollen Sie heute besser informieren. Du machst auch nicht mehr so viel Morgenmagazin, weil so viel anderes ja auch ist. Ich wollte schon sagen, dass du überhaupt Zeit hast hier bei all den Aufgaben hier
noch. Ich nutze jede Tageszeit, genau. Ich wollte auch mal mittags arbeiten, dann bin ich im Presseclub gelandet. Ich wollte auch mal abends arbeiten. Nein, es hat sich wunderbar so ergeben. Und jetzt, wo du es aufgezählt hast, muss ich sagen, großes Glück, große Freude, dass ich das alles machen kann. Ist absolut mein Hauptlieblingsjob, den ich habe, und wenn es so vielfältig ist, kann man einfach nur an der Stelle auch mal sagen, super, dass es so läuft, danke, freue mich und ja, ein bisschen mehr ausschlafen hängt da auch mit dran.
Wir zwei sind hier nicht alleine, denn wir treffen ja auch immer auf Menschen, die bei Miserio Gutes tun. Von Berufswegen, Barbara Albrecht ist da von Miserio. Hallo Barbara.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist. Was machst du bei Miserio? Worum kümmerst du dich da?
Ich bin bei Miserio in einer der Auslandsabteilungen. Also es gibt bei uns Afrika, Asien, Lateinamerika und ich arbeite jetzt seit 6 Wochen wieder in der Afrika-Abteilung, nachdem ich 12 Jahre lang Länder in der Karibik betreut habe, hauptsächlich Haiti. Und schon mal 8 Jahre früher in der Afrika-Abteilung gearbeitet habe für Kenia, Tansania. Jetzt habe ich gerade neu die frankophonen Länder in Westafrika übernommen. 9 Stück. Ich bin auch noch nicht so ganz überzeugt, dass ich das alles ganz schnell jetzt, dass ich mir ganz schnell den Überblick verschaffe. Aber auf jeden Fall eine große Herausforderung und ja, auch eine schöne Arbeit, die ich mir auch vor langer Zeit ausgesucht habe und die ich nach wie vor sehr gerne mache.
Ist das bei Miserio in der Zentrale, die ist in Aachen? Ich war einmal da, das ist ein sehr großes Gebäude und da gibt es eben die verschiedenen Abteilungen. Man kann ein bisschen auch an der Deko erkennen, in welchem Bereich wir jetzt sind. Ist das sonst nach einem räumlichen Sinn, einem geografischen Sinn auch geordnet?
Nee, eigentlich nicht. Also wir haben schon unterschiedlich große Hauptabteilungen. Die Asienabteilung ist die kleinste, die sitzt unterm Dach. Da gibt es tatsächlich sehr viele Mitbringsel aus Asien. Mein Büro ist auch sehr viel mit karibischen Souvenirs ausgestattet. Man wird ja auch auf Reisen reich beschenkt. Und meine Kollegen sagen immer, ich hätte das ganze Holz lieber in Haiti lassen sollen.
Was ist das Verrückteste, was du hast, wenn ich fragen darf?
Also schon teilweise sehr kitschige Sachen, Bilderrahmen mit geschnitzten Figuren oder Kugeln, die sich drehen und dann die Welt darstellen. Große Gemälde teilweise auch, die ja nicht so ganz meinem Kunststil entsprechen, aber halt sehr landestypisch sind.
Bei euch macht es Sinn, in manchen Wohnzimmern möchte man manchmal die ein oder andere Deko nicht sehen dann.
Ja, also ich glaube, die schönsten Geschenke habe ich oder die auffälligsten und skurrilsten habe ich eigentlich immer vor Ort lassen müssen, weil man die auch schlecht hätte mitnehmen können. Also in Afrika bekommt man eigentlich eher auch lebendige Geschenke. Da kriegt man schnell mal einen Hahn oder so in den Arm gedrückt oder einen Sack Kartoffeln, eine Schale so, mit Eiern. Ja. Und sowas. Oder Waffen, also irgendwelche Kriegswaffen, die so traditionell einfach rumgereicht werden. Aber ja, schon interessant.
Okay, gut, dass du die zu Hause gelassen hast, dann da,
wo sie hingehören. Ich teile das dann immer mit den Leuten vor Ort. Die reisen immer alle sehr gerne mit mir, weil sie dann auch immer reich beschenkt werden.
Wir reden gleich weiter. Wollen ja unsere prominenten Gäste immer noch ein bisschen besser kennenlernen, ihre Motivation und nennen das die Wertschätzung. Lange Liste, was guckst du so?
Ja, das war wirklich, wir haben es total diskutiert auch zu Hause. Weißt du, was wir vor allem diskutiert haben? Na? Sind es die Werte, die mich beschreiben oder die Werte, die ich wichtig empfinde im Leben? Ich habe jetzt nämlich mich beschrieben, was vielleicht total egozentrisch war und hätte eigentlich sonst was anderes ausgewählt.
Das ist ja allein daran, was die Leute, wie sie rangehen, daran merkst du ja schon, wie sie sind. Sind sie egozentrisch? Ja, wollen sie bescheiden wirken? Das ist die erste Aufgabe.
Wie unangenehm, okay.
Nein, ganz ehrlich, das ist ja die Frage. Ich sage ja immer, sind es Dinge, für die man wahrgenommen werden möchte? Sind es Dinge, die man für sich als wichtig erachtet, die auch ein Ziel sind für jemanden oder die man schon längst erreicht hat? Also ganz, ganz frei. Und es ist eine sehr, sehr, sehr lange Liste und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, sich da die richtigen rauszusuchen. Du hast dir drei rausgesucht, ich weiß nur von einer, das ist die Leidenschaft. Mhm. Weißt du noch die anderen beiden?
Ehrlichkeit und Perfektion.
So, und das ist jetzt also so, wie du dich beschreiben würdest. Du bist eine leidenschaftliche Frau, perfektionistisch und sehr ehrlich.
Ich glaube ja, also es trifft es schon sehr. Aber es ist, wie gesagt, eine Beschreibung meiner Person. Ich würde gar nicht sagen, dass mir das dann, also wenn ich es noch auf anderes übertragen würde, würde ich auf jeden Fall die Gerechtigkeit noch dazu nehmen, worum es mir sonst geht im Leben. Aber ich selber würde ich schon sagen, bin sehr ehrlich und mit großer Leidenschaft in alle Richtungen im Einsatz. Ich finde interessant, es gibt so Begriffe wie Perfektion. Gibt es auch im Deutschen sowas wie Streber sein, ist immer so negativ belegt. Ne? Für mich ist Perfektion aber eigentlich, dass ich etwas 100% gut machen will und 100% Einsatz zeigen will für etwas. Und deswegen ist das Wort klingt immer so, Gott, die Frau ist bestimmt total anstrengend. Nein, ich will es einfach richtig gut machen und deswegen habe ich das mit ausgewählt, diese Perfektion. Aber Leidenschaft, das bin ich wirklich.
Ja.
Also
man kann auch eine Leidenschaft für Perfektion haben und das ist ja erstmal gar nichts Schlimmes, finde ich auch, im Gegenteil.
Ja, klingt aber manchmal ein bisschen anstrengend.
Ist richtig, ja. Und wird doch immer weniger mit der Perfektion, aber das ist ein anderes Thema. Thema für einen anderen Podcast. Deine Leidenschaft auch fürs Engagement, wenn wir gucken auf das, was du machst. Du bist Botschafterin des Bundesverbands Kinderhospiz e.V. Was hat dich persönlich dazu bewegt, dich dafür zu entscheiden?
Also ich bin sehr gerne im Einsatz für Kinder, weil ich der Meinung bin, dass sie nicht die richtige Lobby haben in unserer Gesellschaft. Das liegt am Alter. Sie können sich gar nicht unbedingt für sich selbst einsetzen. In dem Fall sind sie ja natürlich auch noch erkrankt. Aber ich glaube, wir haben in verschiedenen Zeiten, also ganz extrem auch in Corona, festgestellt, wie wenig Einsatz für Kinder ist in unserer Gesellschaft. Und ich habe immer schon gedacht, so okay, Kinder ist etwas, da würde ich gerne etwas für tun oder mich einsetzen oder zumindest, wie es in dem Fall ist, als Botschafterin unterwegs sein. Und dann war das so ein bisschen selber mal an eine Grenze gehen. Also bei Kinderhospiz, ich bin selber Mama, dann denkt man sofort, ist ein Begegnen mit den eigenen Ängsten, die man ja auch hat. Und dann habe ich durch die Zusammenarbeit oder durch das Kennenlernen der Arbeit von allen Häusern, die da dranhängen und vom ganzen Verband festgestellt, dass da so viel Lebensfreude und so viel Positives ist und vor allem ganz wichtig, so viel Leben und gar nicht so viel Tod, weil das verbindet man ja immer, das hat mir auch total, also ganz egoistisch total gut getan, das zu sehen, habe diese Grenze überwunden und das ist ja das, was eigentlich da auch eine Rolle spielt, dass man es nach draußen trägt und eben aus diesen Rändern rausholt und man sagt, ach, kranke Kinder, das ist nichts für mich, das empfinden ja viele so, ach, lieber nichts drüber hören.
Eine Lebensfreude, die ja auch in so einer Einrichtung überhaupt erst möglich ist, ne? Also was wäre die Alternative? Alleine zu Hause mit der Familie oder im Krankenhaus auch, ja, und im Hospiz ja auch mit, muss man ja sagen, dann anderen Kindern, die ein ähnliches Schicksal haben, die Zeit so fröhlich zu nutzen, wie es möglich ist, oder?
Ja, ja, das ist ja auch ganz interessant. Also ein Kinderhospiz ist ja nicht wie für Erwachsene, also es bei Erwachsenen steht dann Hospiz eigentlich am Lebensende. Und bei Kindern oder auch für Jugendlichen sind Hospize Einrichtungen, wo man sich auch eine Auszeit nehmen kann. Die Kinder kommen auch einfach zwischendurch mal dorthin, um selber eine Art Urlaub zu machen, um betreut zu werden. Aber auch damit die Angehörigen, die Familie, die hängen ja alle mit dran und es ist auch oft eine ganz große Belastung, ist alles anstrengend, dass man kleine Auszeiten, so kleine Inseln hat. Und das war mir auch vorher gar nicht bewusst, dass es geht nicht immer nur ums Lebensende, sondern da ist ganz viel Unterhaltung, ganz viel Beschäftigung, ganz viel Leben einfach immer. Das finde ich so interessant an dieser Zusammenarbeit. Und ich muss doch mal dazu sagen, also ich arbeite da ja gar nicht für. Ich kann das einfach nur nach außen tragen, weil ich bin einfach nur Journalistin und Moderatorin. Und es begeistert einen immer wieder, wie viele Menschen dort wirklich im Einsatz sind, ehrenamtlich oder auch selbst wenn sie festangestellt dort arbeiten, mit einem großen Engagement und Liebe und Kreativität, weil man muss sich viel einfallen lassen, auch für die Familien und Kinder. Und die brauchen Unterstützung in der Gesellschaft. Da gibt's Formulare auszufüllen, da machen wir uns alle gar kein Bild von. Und das ist so toll. Und ich kann einfach nur davon erzählen. Man schämt sich immer ein bisschen dafür, dass man selber gar nicht so viel tun kann. Aber immerhin erzählen kann man es wenigstens.
Ja, was heißt immerhin? Also das ist es ja eigentlich auch, ne? Also dass man seinen Namen geben kann und seine Prominenz und sein in der Öffentlichkeit stehen für eben Dinge, die unterstützenswert sind und auf Dinge hinzuweisen, wo Hilfe nötig ist auch, ja, noch, ne? Und Unterstützung. Wenn du Botschafterin für den Bundesverband bist, dann musst du ja sozusagen auch den Überblick über die Situation in ganz Deutschland, ja, haben. Wie ist die Situation in Deutschland, die Versorgungslage mit eben solchen Oasen, muss man da sagen, mit solchen Orten, solchen Plätzen, von denen es ja wahrscheinlich gar nicht genug geben könnte?
Ja, gibt es definitiv nicht. Ist natürlich auch immer eine Frage von Spenden und Unterstützung. Es geht aber auch vor allem darum, es gibt eine positive Entwicklung, die aber auch etwas problematisch ist. Ich habe mir da, also man macht sich kein Bild davon. Es gibt keine genauen Zahlen, etwa 50.000 Kinder und Jugendliche sind in Deutschland betroffen. Man spricht dann aber auch immer von lebensverkürzenden Erkrankungen und nicht von todkrank oder sowas in der Art. Und man weiß einfach gar nicht, wie lang das Kind oder der die Jugendliche leben darf. Und da hängen viele Sachen dran. Also es wird immer mehr auch an Unterstützung gebraucht. Denn man muss sich mal vorstellen, wenn ein Kind groß wird, irgendwann kommen auch die Eltern an ihre Grenzen, dann kommt man in einen anderen Pflegebereich rein. Und das sind auch viele Themen, womit sich der Bundesverband zum Beispiel gerade auch beschäftigt, dass man das weiterträgt. Wie funktioniert das in unserer Gesellschaft, in unserem System? Mal ganz abgesehen von den Klassikern. Barrierefreiheit und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden, können wir hier in Köln einfach mal die Bahnhöfe alle rauf und runter gehen. Das sind so die Klassiker, an die man denkt. Aber es gibt eben viele, viele Häuser, die dazugehören, viele Organisationen, habe ich auch da kennengelernt jetzt, also die sich mit engagieren und die auch Hilfe, Unterstützung, Gesetze, aber auch Spenden brauchen. So ist das.
Barbara, hört uns zu. Lateinamerika, lange, du hast es gesagt, für dich Thema und Gebiet, jetzt Westafrika. Wenn du jetzt so etwas hörst, gibt es vergleichbare Einrichtungen in Westafrika oder Lateinamerika zum Beispiel? Wie ist da die medizinische Versorgung von Kindern? Gibt es hospizähnliche Strukturen dort auch?
Ganz unterschiedlich. Also so wie unterschiedliche Länder auch entwickelt sind. Oder auch, ja, was schon an Hilfen früher und an Spenden geflossen ist. Ich glaube zum Beispiel so in Südafrika gibt es vergleichbare Einrichtungen. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Alleine dadurch, dass es halt eine Welle gab, wo unglaublich viele Kinder an AIDS gestorben sind oder an AIDS erkrankt sind, an HIV. Und da wurden dann Spenden auch dafür verwandt, eben solche Hospize zu gründen. In den Ländern, wo ich so unterwegs bin, muss ich sagen, ist mir das leider noch nicht begegnet. Also die ganz normale Gesundheitsversorgung ist da schon eher so problematisch, dass, ich sag jetzt mal, hört sich gemein an, aber dass es fast ein Luxus wäre, an Hospize zu denken, ja, weil es geht eigentlich auch zum Beispiel von Geburt an oder noch früher Schwangerschaftsvorsorge oder solche Untersuchungen. Da ist schon eigentlich ein großer Mangel an ausreichender Begleitung. Also ich habe es oft erlebt, dass Frauen das als absoluten Luxus empfinden, wenn es in zu Fuß erreichbarer Umgebung zum Beispiel eine Station gibt, wo man mal ein Ultraschallbild von einem ungeborenen Baby machen kann oder so. Und diese Grundversorgung daran fehlt. Ich kann jetzt so ein bisschen über Haiti halt am besten berichten, weil das meine aktuellste Erfahrung war. Und wie man ja so aus der Presse und aus den Medien weiß, Haiti so ein zusammengebrochenes Land ist, wo nichts mehr funktioniert. Und da ist wirklich die Gesundheitsversorgung, die ganz normale Gesundheitsversorgung wirklich schon kaum gegeben. Die Krankenhäuser haben geschlossen aus Angst vor Gewalt, was auch oft ein Problem ist, dass keine Medikamente, keine Narkosemittel, keine Instrumente vorhanden sind oder so, ne? Und viele auch gesagt haben, nee, wir machen zu, wir können nichts mehr anbieten, wir haben keine Blutkonserven. Da geht's dann eher ja so um eine Basisgesundheitsversorgung. Ich finde das bewundernswert, diese Hospize, und sehe das auch, diese Not, die es hier in Deutschland gibt, ja, also auch eine Familie, die halt mal eine Auszeit braucht und die sich rund um die Uhr um ein Kind kümmert. Ich glaube, das ist schwer, das zu vergleichen. Ich kann halt nur über meine Erfahrungen berichten, aber ich finde es wunderbar, wenn es solche Einrichtungen gibt. Finde es aber auch auf der anderen Seite wunderbar, dass es in den Ländern, wo es die nicht gibt, so eine große Solidarität bei den Familien gibt. Also die Krankenpflege oder Gesundheitsvorsorge und sowas ist halt in Händen der Familie. Wenn da jemand krank ist, hat man auch ein größeres Umfeld an Familie, Freunden und so weiter, die das mitträgt. Man ist nicht so alleine. Also ich glaube, hier in Deutschland bleiben viele Familien auch mit einem schwer kranken oder einem todkranken Kind sehr unter sich. Und in diesen Ländern kann man dann halt auf die große Familie zurückgreifen. Ne? Mhm. Die Familie ist da, wenn man selber Erledigungen machen muss. Oft ist auch so, wenn jemand stirbt in der Familie, Mutter, Vater oder sowas, dann übernimmt automatisch die große Familie halt die Sorge um die kleinen Kinder oder sowas. Und das ist halt, ja, einerseits wunderbar, andererseits auch der Grund dafür, warum ich gesehen habe, dass viele Familien auch so unglaublich viele Kinder haben. Also die Familie ist halt gleichzeitig auch Altersvorsorge.
Ja, weil immer jemand da sein muss, da der muss dann einspringen kann, ja, im Fall der Fälle. Ja. Ja.
Also das hat mich sehr bei meiner ersten Reise geprägt. Das war eine Reise nach Kamerun in so eine ganz ländliche Region. Und wir haben uns nett unterhalten, die Mütter auf dem Land und ich und die Bäuerin. Und dann frug mich jemand, ob ich denn auch Kinder hätte. Und ich war ganz stolz, dass ich 3 Töchter habe. Und ist ja für Deutschland auch schon eher ungewöhnlich. Ist
ordentlich, ja.
Und dann sagte mir die Frau aber, wie nur 3 Kinder, 2 sterben doch sowieso. Und wer kümmert sich dann später um dich? Das hat mich total geprägt. Und das ist so meine Vorstellung auch, ja, warum Familien in Afrika, sage ich jetzt mal, das war in Afrika, aber auch in Haiti oder in sehr, sehr armen Gegenden, wo es keine Strukturen gibt, irgendwo so sehr auf sich gestellt sind und die Kinder da nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben.
Hm. Spannend, wie du es sagst. Hat es, wenn du sagst, hat dich geprägt, auch in deinem Verhältnis zu deinen Kindern, dich nochmal anders in deinem, dich selbst wahrnehmen als Mutter, als Teil deiner Familie hier?
Klar, das lässt man natürlich nicht so unbedingt dann in den Ländern, die man gerade bereist hat, ne? Also ich glaube, ich bin hier schon als Mutter für alles offen, was Kinder halt hier so brauchen. Ne? Ich sag jetzt nicht, ah, die armen Kinder da und da haben das nicht oder die leben so und so. Ich habe auch selber hier in einem Viertel gewohnt, mittlerweile ein sehr durchmischtes Viertel, aber mit einer Grundschule, die schon eher so ein sozialer Brennpunkt war, beziehungsweise die Kinder, die da diese Schule besucht haben, waren schon eher so Kinder aus nicht so reichen Familien, viele Migrantenkinder und so weiter. Und wenn ich dann aus meinen bereisten Ländern zurückgekommen bin, habe ich schon auch gesehen, wie groß in manchen Ecken, die direkt neben mir sind, auch die Armut ist. Ja? Also auch gesundheitliche Probleme oder Ernährungsprobleme, wo die Kinder nicht genug zu essen hatten oder sowas. Also klar, diese Reisen prägen einen und man kommt anders zurück. Und natürlich rege ich mich auf, wenn meine Kinder gesagt haben, ich habe keine Lust auf die Schule, Schule ist ätzend, ja, oder so. Und wenn man
den
dann sieht,
Teller nicht aufgegessen haben, genau, die Klassiker, ja.
Und wenn man dann sieht, in Afrika sagt mir ein Kind auf dem Dorf, hast du nicht ein einziges Buch, was du mir hier lassen kannst, weil mit einem Buch wäre ich schon der König hier im Dorf und
Wahnsinn.
So, ne?
Mhm.
Und man kommt zurück und hat kilometerweise Bücherregale mit Kinderbüchern oder sowas. Natürlich, ja, nimmt man das mit. Man versucht auch manche Sachen so weiterzugeben, aber ja, ich glaube, das Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen, aber ich glaube nicht, dass das ihre Kindheit geprägt hat. Die konnten ganz genau so leben, sage ich mal, wie alle, deren Eltern nicht so durch die Welt gereist sind.
Insgesamt können wir ja auch immer wieder nur sagen, man kann Not nicht vergleichen, man kann sie nur natürlich, die ist überall individuell anders und wir können nur sensibilisieren und jeder hat erlebt eben ganz individuell Not. Und so ist es eben auch für die Kinder, die Familien in diesen Hospizen, wenn ich jetzt Barbara eben gefragt habe, wie weit sie ihre Erlebnisse in den Ländern geprägt haben, inwieweit hat dich deine Arbeit da als Botschafterin schon geprägt? Man nimmt das ja auch mit nach Hause und so viel Freude ja auch ist in diesen Einrichtungen, in diesen Hospizen, es kommt ja schon dazu, dass du Kinder kennengelernt hast und dann irgendwann hörst, ist gestorben, das Mädchen, der Junge.
Ja, ich glaube, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, es ist ja auch sich so der eigenen Angst stellen. Ich muss auch sagen, ich bin sowieso so ein bisschen ängstlich, was den Tod angeht. Das ist nicht mein Lieblingsthema, aber es ist eine Realität und also erstmal für mich persönlich etwas.
Aber umso mutiger, dass du dich dann dem stellst.
So, ja, man muss ja mal rangehen an Themen. Und natürlich gehst du nach Hause und genauso wie Barbara es gerade gesagt hat, dann merkt man, also ob es jetzt sind, meine Kinder haben Zugang zur Schule oder sonst irgendwas, man geht natürlich nach Hause und denkt, Gott sei Dank ist hier alles gut, ne? Gott sei Dank ist mein Sohn gesund und hat hoffentlich die Chance, das in seinem Leben auch bleiben zu dürfen. Aber ich glaube, das Prägendste ist wirklich, also ich habe in diesem Jahr den Kinderlebenslauf, so heißt das, dort eröffnet in Berlin mit den Kindern. Und das heißt, die tragen eine Fackel durch ganz Deutschland, durch die verschiedenen Einrichtungen. Das ist eine großartige Veranstaltung. Das sind alle da, so, triffst du auch so Motorradmänner, die dann die Fackel zum nächsten Kinderhospiz transportieren. Feuerwehrleute, alle möglichen sind mit dem Einsatz auf dem Fahrrad, auf dem Boot, die machen alles. Und dazwischen immer die Kinder und ihre Familien. Und klar, es gibt ganz viel zu bedenken. Wir haben das dann gemacht am Brandenburger Tor, dort war der Start. Und dann hieß es schon, okay, Susanne, also ich habe die Veranstaltung da moderiert, weil das ist ja leider das Einzige, was ich da kann. Und dann haben sie schon gesagt, okay, wenn du das und das gesagt hast, dann fangen wir schon langsam mal an, weil die Kinder müssen erst angezogen werden. Wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde, bis wir am Brandenburger Tor sind. Und wir reden davon von 50 Metern. Ne, aber bis sie angezogen sind, bis sie runtergebracht haben. Und das ist so interessant, was das mit einem tut. Man konzentriert sich so aufs Wesentliche. Okay, da ist jetzt das und das zu beachten. So und so lange dauert das. Man kriegt eine ganz andere Struktur direkt mit. Und gleichzeitig ist eine unglaubliche Freude da. Die sind unglaublich aufgeregt. Jens war das Starterkind, weiß ich noch ganz genau. Der hat sich auch selber beworben. Fantastisch, der hat die Pressekonferenz gerockt, das muss man sich vorstellen, das ist ein schwer krankes Kind und alle haben den gefeiert, weil er wirklich das Mikro an sich gerissen hat und alle begeistert hat. Und eigentlich habe ich schon gesessen und habe da gedacht, eigentlich müsstest du jede Pressekonferenz für das Thema Kinderhospiz machen, weil man dann versteht, worum es geht. Also diese große Lebensfreude, diese Auweia, eigentlich auch ganz schön schlimm, was da alles ist. Und diese Mischung, das reißt einem so viele Gefühle raus, das ist einfach irre. Und das mit dieser Begeisterung komme ich dann auch nach Hause. Also es ist wirklich ein Gefühlsknäuel, mit dem man dann danach durch die Gegend läuft. Aber es ist gut fürs Herzchen.
Hat sein Verhältnis zum Thema Tod auch ein bisschen verändert? Du sagst, du bist jemand, der davon eigentlich ja nicht viel wissen möchte, das weit von sich weist, die Tatsache, dass das uns alle mal irgendwann trifft. Und das ist ja auch, wenn wir wahrscheinlich vergleichen, ne, das Verhältnis der Deutschen zu Tod wird ein anderes sein als in den Ländern, in denen du gewesen bist.
Total spannend, was Barbara gerade sagte. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, okay, drei Kinder, zwei davon sterben ja sowieso. Das klingt ja in unseren Ohren völlig verrückt, ne? Aber das sind eben unterschiedliche Realitäten, denen man sich ja auch stellen muss. Und kann ich dir nicht sagen, ob sich mein Verhältnis dazu verändert hat.
Fällt es dir leichter, darüber zu sprechen?
Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Also das kann man schon sagen. Das ist auf dem Weg zumindest einfacher. Ja.
Und wie ist das in den Ländern, in denen du gewesen bist?
Also der Tod ist halt schon mehr mittendrin, weil er einfach viel alltäglicher ist. Ne? Also es ist viel oft so normaler, traurigerweise, dass Leute nicht so alt werden wie hier oder Krankheiten aufgrund der schlechten Versorgung irgendwo dazu führen, dass jemand stirbt, der hier auf jeden Fall locker überlebt hätte. Also das war zu Corona-Zeiten vielleicht in Lateinamerika das erste Mal so, dass die Leute gemerkt haben, oh, wir sind jetzt doch ganz schön anfällig. Die hatten unglaublich hohe Sterbequoten, weil sie auch nicht entsprechend versorgt wurden. Und das prägt natürlich die Leute. Auf der anderen Seite, was mich eher fertig macht im Moment, ist so dieser Tod durch Gewalt. Also das hat mich in den letzten Jahren sehr begleitet, dass viele Menschen gestorben sind, angeschossen worden sind aufgrund der schlimmen Sicherheitsverhältnisse in Haiti oder so, ne? Dass die Gewalt so alltäglich geworden ist. Auch jetzt in diesen westafrikanischen Ländern, die ich jetzt neu begleite, reisen ist da gar kaum möglich, ja. Also sich dann auch vor Ort ein Bild zu machen. Wir kriegen fast täglich irgendwo auch Informationen, wo wieder was passiert ist, was man hier so gar nicht mitbekommt. Und denk immer so, Haiti, das war, wenn ich da in meiner Familie irgendwas erzählt habe, da ist das und das passiert, dann haben immer alle gesagt, wieso hört man davon nie was in der Presse, ne? Das interessiert doch auch keinen mehr, so ungefähr. Aber wirklich diese Überfälle, Kidnapping, auch Gewalt gegen Kinder, unglaublich, ne? Also Kinder als leichtestes Opfer oder so. Das ist das, was einem die Angst vorm Tod irgendwie leider abgestumpft irgendwo nimmt, weil es einfach so alltäglich geworden ist. Zu hören, da sind wieder so viele Menschen gestorben, finde ich auch, mich trifft das, vor allem, wenn ich die Leute persönlich auch kennengelernt habe. Wir hatten in den letzten Jahren oft Meldungen von Partnern, die angeschossen worden sind, gekidnappt worden sind oder an wirklich banalen Krankheiten gestorben sind, weil die Versorgung einfach so schlecht war. Und auf der anderen Seite ist der Tod in diesen Ländern natürlich auch nochmal einen ganz anderen, ja, wer, sagen wir so, Tote haben einen ganz anderen Respekt auch nochmal, ne? Also das sieht man zum Beispiel in Haiti gut an den Grabstätten, die oft prachtvoller sind als das Haus, in dem die Familie lebt, ne? Die Familien leben in einer einfachen Holzhütte mit einer Plane auf dem Dach und die Toten werden in einem kleinen gemauerten Tempel untergebracht oder so, sind direkt dabei und man vergisst sie nicht. Das ist irgendwie dann auch wieder so eine andere Form des Umgangs mit dem Tod.
Interessant, ne? Gerade wenn man überlegt, ja, die Entwicklung in Deutschland, der so Richtung anonyme Bestattung,
ja,
einen ganz anderen Fokus da inzwischen bekommt, ne? Hauptsache irgendwie nicht viele Grabkosten oder was weiß ich, was, ja, dahinter steckt am Ende. Aber total spannend, dass dann auch, ich glaube, das wäre auch was, weil du das gerade mit dem Tod gefragt, was es einem näher bringt. Ich habe gestern noch Bilder gesehen aus Mexiko, die ja die Toten feiern, ne? Ja, mit ihren Masken.
Tag der Toten, ne?
Ja. Und wenn man so eine Verbindung dazu hätte, oder auch, es gibt ja wirklich Beerdigungsfeiern und Kulturen, wo geklatscht wird und wo gefeiert wird. Ne? Wir sind ja auch in unserer Kultur sehr gedämpft, sehr gedrückt mit diesem Thema. Ne? Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, und dann ist man wieder bei den Kindern, die gehen ja mit diesem Thema ganz anders um. Und deswegen hat es da auch eine vermeintliche Leichtigkeit, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, aber wenn das eben Kinder betrifft, ist der Umgang nochmal irgendwie anders. Ne?
Hm. Wir haben die Friedhöfe auch draußen, ne? Also weit vor den Toren der Stadt.
Ja.
Also meine nordfriesischen Vorfahren, die haben immer noch es gibt in Schleswig so einen Friedhof, den Fischerfriedhof, der ist mitten in einer Siedlung. Das heißt also, das ist für uns vollkommen unverständlich, das zu sehen, weil wir es gar nicht mehr so kennen, aber das sind lauter kleine Fischerhäuschen und in der Mitte ist ein Friedhof. Und du läufst da ganz, gehst zur Schule, gehst zur Arbeit, gehst einkaufen, kommst immer an deinen Verwandten sozusagen
eigentlich
vorbei.
Super.
Eigentlich
ja.
Schön,
ja.
Ja, eigentlich schön. Inwieweit habt ihr auch etwas gelernt, du dann bei der Auseinandersetzung da, du bei allem, was du gerade erzählt hast, über menschliche Resilienz. Also wie widerstandsfähig wir doch wirklich sein können auch. Die Kinder, Jens hast du gesagt, hieß der Junge, ja. Also ist ja ein Paradebeispiel ja dann wahrscheinlich für Widerstandsfähigkeit, für Tapferkeit.
Muss.
Auch, ja.
Muss, weil es einfach oft ein sehr langer Weg ist, der auch so Aufs und Abs hat, ne, für die Kinder, aber auch für die Familien. Also die Kinder und Jugendlichen ja sowieso. Also ich meine, man kennt es ja selber, wenn man mal mit einem Kind zum Arzt geht, alleine so ein Spritzchen ist ja oft schon ein Riesendrama. Ich meine, du hast auch 3 Kinder, ne? Also man denkt so an die ersten Kinderarztbesuche, was da gemacht, lalala, und da wird gesungen und mit dem Tier geschüttelt, damit irgendwie die Spritze schnell vorbeigeht. Und da ist es einfach Alltag, da wird ständig irgendwie, da brauchst du eine Infusion, da hast du Schmerzen, je nach Krankheitsbild natürlich. Das ist schon mal ganz stark, aber ich glaube, die Familien selber auch. Du kannst das nur mit einer guten Balance schaffen, weil sonst gehst du zugrunde mit der an der Situation, am Stress, an allem, was einen umgibt in so einer oft ja jahrelang dauernden Situation. Also ich bin ein sehr energetischer Mensch und immer muss alles erledigt werden und am besten rubbel die Katz. Also das würde da mal gar nicht funktionieren. Und das ist schon, sich das ab und zu mal vor Augen zu führen, dass es aber dann trotzdem am Ende funktioniert, das ist schon total wichtig und gut, das mal zu sehen und für sich selber zu reflektieren.
Also ich hatte auch eindrucksvolle Beispiele, wie Menschen mit so Schicksalsschlägen umgehen. Also besonders in Haiti, das große Erdbeben 2010 ist ja noch so ein bisschen in den Köpfen. Auch hier, wo unglaublich viele Menschen bei umgekommen sind. Die Traumata stecken heute noch sehr tief bei den Leuten. Ne? Es gibt dann so Situationen, wo man merkt, man spricht nicht mehr drüber, aber man hat es auch noch nicht so ganz vergessen. Das ist zum Beispiel so gewesen, als ich ins Zimmer gegangen bin und unter Moskitonetz schlafen wollte, sagte mir einer von den lokalen Partnern, du kannst da nicht drunter schlafen. Wenn jetzt das Erdbeben kommt, du verhedderst dich im Stoff, du kommst da nie mehr raus. Und es war 13 Jahre nach diesem Erdbeben oder so. Ne? Und bestimmte Sachen, man spricht drüber, jeder weiß, wo er war, als das Erdbeben stattgefunden hat und so. Ne? Das sind so diese Sachen. Anderes Beispiel, ein Wirbelsturm 2016, wo ich zufällig ganz knapp danach vor Ort war, wo alles zerstört war und die Leute fingen direkt wieder an, alles aufzubauen. Ja? Also die Felder zu bestellen mit ihren einfachen Instrumenten, die sie haben, so Werkzeuge, die hier keiner mehr benutzt. Aber sie wussten halt, okay, das war's jetzt. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir weiterkommen. Das Wichtigste sind da auch immer die Schulen. Da werden wir auch ganz oft gefragt, ob wir bitte dabei helfen können, die Schulen möglichst schnell wieder in Stand zu setzen, weil es so wichtig ist, dass die Kinder wieder einen Alltag bekommen nach diesen schwierigen Schicksalsschlägen und Naturkatastrophen gibt es ja mittlerweile fast in allen Ländern, die wir so begleiten. Es häuft sich ja auch mehr und mehr mit irgendwelchen Überschwemmungen oder Dürren und so weiter. Und ja, das ist unglaublich zu sehen, dass die Leute sich selber aus ihrer eigenen Kraft da auch gegenseitig so motivieren, wieder weiterzumachen. Ne? Und genauso weiterzumachen, wie du das auch sagst, mit viel Spaß an der Sache. Ne? Also man könnte jetzt meinen, die Leute sind verzweifelt, sind sie natürlich auch, der Hunger ist groß, aber damit das Ganze ein bisschen erträglicher wird, nimmt man sich halt ein Klavier mit aufs Feld oder irgendwelche Rohre und dann gibt es halt auch die Truppe, die dazu Musik macht, dass man halt im Rhythmus arbeitet oder so. Das hört sich jetzt so ein bisschen folkloristisch an, aber ich fand das immer auch extrem wichtig zu sehen, ja, wir haben hier hart gelitten, aber abends versuchen wir uns ein selbstgebrautes Hirsebier oder sonst was zu gönnen und wir setzen uns zusammen und singen. Und das war's dann. Und wer tanzen kann, tanzt oder so. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist so der Umgang dann auch, ja, der dafür sorgt, dass die Leute so resilient sind, weil sie einfach auch das, ein Stück weit das feiern, was sie können. Ja. Feiern. Also das ist, wir haben es überlebt. So, ne?
Wieder auch in den Kinderhospizen, oder? Wer tanzen kann, tanzt und
absolut.
Ja. Hirsebier gibt es nicht so viel.
Aber ja, nein, aber das war auch in der Vorbereitung jetzt für diesen Lebenslauf zum Beispiel, da wird ja auch gebastelt und so. Naja, es kann halt nicht jeder irgendwie malen oder sonst, dann wird halt einer malt, der nächste klatscht, der nächste winkt einfach nur mit einem Fähnchen, das ist tatsächlich so und alle wollen ins Bild und dann wird ein riesen Selfie gemacht und mit wirklich einem großen Freude und ist auch egal in dem Moment. Da ist dieser Perfektionismus, der mich ja so bringt, der ist ja komplett Wumpe. Ne?
Ja.
Es ist einfach so, jeder, was er kann.
Aber das bringt's auch.
Ja, und ist dabei und es ist wunderbar. Genau, jeder kann ja nur irgendwas Kleines beisteuern. Ne?
Da kann Frau Link auch mal 5 gerade sein lassen.
Absolut.
Bei diesen Einsätzen. Du machst das ja ohne viel Aufhebens darum zu machen. Das ist ja jetzt schon so. Ne? Wie wichtig ist es dir, dein Engagement ja dann auch sichtbar zu machen?
Also das finde ich schon sehr wichtig, weil ich fand auch, was du gerade gesagt hast, ne, in den Medien mit Haiti wird nicht drüber berichtet und so weiter. Es ist ja eine große Herausforderung für uns Journalisten, ich meine, es ist auch ein Privileg, abzubilden, zu thematisieren und so weiter, aber man kann ganz viele Themen nicht immer abbilden. Ne? Das ist einfach, jeder kommt und sagt, sprech doch mal darüber, mach doch mal das, weil jeder hat Realitäten. Das weißt du genauso, ne? In der Berichterstattung, ob du jetzt im Radio oder morgens auch dran bist. Und es gibt eben, ich habe gerade gesagt, es ist im Verhältnis in der Gesellschaft eine kleine Gruppe, die davon betroffen ist. Und natürlich gibt es dann nicht viele Menschen, die durch die Gegend laufen und sagen, hier, schaut mal hin und guckt mal. Und deswegen ist es wichtig und deswegen ist es ja auch mein einziger Beitrag, den ich leisten kann, darüber zu reden und zu sagen, guckt hin und begeistert euch oder kriegt vielleicht einen anderen Eindruck davon. Es ist nicht alles nur dunkel oder schlimm oder so. Und das finde ich schon eigentlich schön, dass ich die Möglichkeit habe, auch hier jetzt mal in diesem Podcast darüber reden zu können.
Wie wichtig ist es für Miserio, dass Menschen, die einen Namen haben, die in der Öffentlichkeit stehen, auch auf gewisse Missstände hinweisen?
Also ich bin jetzt nicht aus der Kommunikationsabteilung, aber ich selber wichtig. Als Miserio-Mitarbeitende finde es auch extrem wichtig, dass halt über unsere Arbeit gesprochen wird. Und wem hört man zu? Den Leuten, die in der Öffentlichkeit bekannt sind. Also insofern ist das für uns natürlich eine wunderbare Gelegenheit, dass wir hier heute zum Beispiel an einem Tisch sitzen dürfen und Prominente auch eventuell mit Reisen, die sie gemacht haben, mit Miserio zusammen oder so über unsere Arbeit berichten, weil ist nun mal so, mir hören weniger Leute zu als dir.
Und heute die gleiche.
Heute nicht, aber ich habe auch selten die Gelegenheit. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also wir haben auch, glaube ich, sehr viele Leute, die unsere Arbeit unterstützen und die in der Öffentlichkeit sich auch dazu bekennen, die halt sehr gutes Ansehen haben, was nicht nur unserer Arbeit natürlich gut tut, sondern auch der Arbeit, die halt im Süden stattfindet. Mhm. Und wichtig, dass da halt auch jemand Berühmtes an die Leute glaubt, mit denen wir vor Ort arbeiten.
Nord-Süd-Dialog ist auch ein großes Thema für dich. Müssen wir vielleicht einmal erklären, was dieser Begriff genau meint?
Ja, wir reden ja meistens eher von Süd-Süd-Dialog in meinen Abteilungen, aber Nord-Süd-Dialog halt im Prinzip den Austausch über das, was vor Ort stattfindet. Wir könnten vielleicht auch so ein bisschen sagen, wir möchten den Leuten im Süden eine Stimme hier im Norden verleihen und umgekehrt auch dafür sorgen, dass die Leute im Norden den Leuten im Süden zuhören und dass da halt ein friedliches und offenes Miteinander durch Informationen, Wissen, ja, gegenseitige Aufklärung über die Arbeit entsteht. Miserio hat ja so das Prinzip, dass wir die Arbeit den lokalen Organisationen überlassen. Also wir schicken keine Leute runter, die sagen so, wir wissen es besser als ihr und wir machen jetzt hier mal 2 Jahre Projektarbeit und danach könnt ihr gucken oder so. Also die Strukturen, die wir begleiten, die sind halt alle vor Ort aufgebaut. Da stecken viele Jahre, teilweise sogar dann auch eine Freundschaft dahinter, dass man halt mit Organisationen auch viele Dinge schon machen konnte.
Und das ist ja das Schöne bei Miserio, das kann ich jetzt auch sagen. Das ist Folge 31 hier heute. Susanne hat auch alle 30 Folgen davor extra nochmal gehört, vor diesem heutigen Gespräch.
Perfekte Vorbereitung.
Und deswegen weiß auch Susanne natürlich, das Tolle ist, dass sie eben mit diesen Projekten vor Ort zusammenarbeitet, beziehungsweise eure Aufgabe ist, die Projekte dann vor Ort auch zu befähigen, besser auszustatten und die eben machen lasst. Das ist ja so. Und ja auch Spenden sammelt, auch darum geht's ja letztlich. Und wir haben bald Weihnachten, ne? Und dann kommen wir jetzt hier in eine Konkurrenzsituation für alle Zuhörenden. Ja, wem spende ich jetzt? Miserio oder doch dem Bundesverband der Kinderhospize? Wie macht ihr das auch selber? Also entscheiden, wo geht mein Geld hin? Für wen spende ich? Was bewegt euch? Oder was sollte die Menschen da draußen bewegen und überzeugen?
Also ich bin da relativ impulsgesteuert, würde ich sagen. Also ich gucke eigentlich, dass es jedes Jahr woanders hingeht. Einfach um unterschiedliche Organisationen zu unterstützen. Das fängt auch manchmal beim Tierheim in Köln an und hört dann eben bei großen NGOs auf. Und ich finde, das ist am Ende auch egal. Das muss man ja mit sich selber ausmachen. Es ist ja auch für uns alle, wen unterstützen wir? Also ich jetzt, warum bin ich jetzt beim Bundesverband Kinderhospiz gelandet? Es gibt ganz viele andere Sachen, wo ich mich auch gerne einsetzen würde. Darum geht es ja nicht. Aber vom Gefühl her zu sagen, es ist ja auch immer schwierig. Wir leben auch in Zeiten, wo, brauchen wir auch nicht drum herum reden, Spenden. Das wird auch Miserio natürlich spüren. Es wird immer schwieriger, weil jeder guckt, dass er überhaupt zurechtkommt. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich kann spenden, ich kann mich engagieren. Das Ehrenamt ist etwas ganz Großartiges in Deutschland, was wir haben, wo man einfach auch einfach mit persönlichem Einsatz viel machen kann. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, dahin oder dorthin, ne, mit dem Geld oder so, sondern einfach in sich reinfühlen und sagen, okay, da ist es für mich heute richtig oder das passt für mich oder das kann ich auch leisten. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, ich habe einen Nachmittag im Monat, manche haben ganz viel Zeit, manche können nur in Anführungsstrichen etwas Geld überweisen. Und danach sollte man entscheiden, einfach hinfühlen, fände ich am besten. Hm.
Hast du einen Tipp, wie man sich ja auch in der Flut der Anfragen zurechtfindet, die ja jetzt auf uns alle zukommen, gerade vor Weihnachten?
Ja, also ich achte schon ein bisschen auf die Organisation selber. Ich finde, es gibt auch sehr viele unseriöse Organisationen. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ich auf der Straße angesprochen werde von gekauften Studenten, sage ich mal, die sich damit ihr Geld verdienen, was ja auch durchaus ein ehrenwerter Job ist, aber die überhaupt keine Ahnung von der Arbeit haben oder so. Also das ist mir schon wichtig, dass die Inhalte gut rüberkommen, wie eine Organisation arbeitet. Da gibt's ja diese Spendensiegel und solche Sachen würde ich schon ein bisschen drauf achten. Ich mag es auch nicht, wenn mich Organisationen anschreiben und mir da schon 10 Geschenke in Briefumschlag tun, wo ich so denke, Leute, das Geld hätte der jetzt auch schon nutzen können. Ich will hier keine Organisation schlecht reden oder so.
Aber ich weiß, welche Postkarten du meinst.
Hier geht's halt um meine persönlichen Gefühle, die ich habe, wenn mich jemand anschreibt. Und ich find's, ich denke, das ist auch so ein bisschen was Emotionales. Also wir haben halt auch Großspender, zum Beispiel die sagen, sie möchten, dass das Geld nur Kindern zugutekommt, weil sie vielleicht aus ihrer eigenen Familie bestimmte Erfahrungen mitbringen. Oder andere, die sagen, ja, wir möchten nur für die Waldgärtenprojekte in Haiti spenden, weil wir sind engagierte Naturschützer. Oder also da kommen dann wahrscheinlich auch so persönliche Interessen. Ich finde aber auch diese Sache mit dem Ehrenamt wichtig. Also es gab, als wir unsere Familie gegründet haben, hatten wir nicht besonders viel Geld. Mein Mann studierte damals noch und meine älteste Tochter kam dann in die Grundschule und wir konnten eigentlich nicht spenden für irgendwelche Sachen. Da wurde auch oft gesagt, so habt ihr mal irgendwie, wir wollen Bücher anschaffen oder so. Aber dann finde ich halt so ein Ehrenamt, ne? Ich habe mich dann im Förderverein engagiert und man braucht überhaupt kein Geld haben, um die Arbeit zu unterstützen. Also ich glaube, wir haben halt auch bei Miserio mit Sicherheit viele Leute, die uns gar nicht mal wahnsinnig viel Geld spenden, sondern unsere Arbeit einfach bekannt machen. Ne? Ich habe früher in der Abteilung Kommunikation gearbeitet. Da gab es noch die Wise Guys, die ja jetzt anders heißen. Stimmt. Alte Bekannte und auch in einer anderen Zusammensetzung, aber die haben auf jedem Konzert Werbung für unsere Projekte gemacht und es gab auf jedem Konzert ehrenamtliche Jugendliche, die halt an diesen Ständen über unsere Arbeit berichtet haben, gleichzeitig aber auch Sachen von den Wise Guys verkauft haben und so. Das war ein Riesenengagement, die waren so bei der Sache und haben da nichts für gekriegt, außer vielleicht einen kostenlosen Eingang ins Konzert, aber fand ich toll. Also manche Leute brauchen nicht viel Geld zu spenden und tun trotzdem viel mehr, als man so denkt. Bei der Abteilung Kommunikation, das war unglaublich. Da kamen teilweise Briefchen an mit einem Umschlag, 5 Euro in einem Aluminium-Ding verpackt, damit man von außen nicht sehen konnte, dass da Geld drin ist. Wo dann Kinder schrieben, mehr haben wir nicht zusammengekriegt. Oder
Sparschwein geplündert.
Rentnerinnen, Rentner nie geschrieben hat, ich würde viel mehr Geld gerne für die Kinder in Indien geben, aber ich habe halt nicht so viel und so. Ne? Ich glaube, sehr, ja, dieses Authentische finde ich halt wichtig, dass man den Leuten wirklich klar macht, wo ihr Geld auch ankommt. Also ich denke mal so, wenn ich über meine Projekte berichte, meine Mutter spendet für diese Haiti-Projekte und die ist für mich dann so das Beispiel, wo ich so denke, ja, der will ich jetzt auch sagen können, dass ihr Geld da ankommt. Also gebe ich mir Mühe, dass alle meine Projekte jetzt auch wirklich so gut laufen, dass ich da das Geld von meiner Mutter auch gut investiert.
Ja, aber es ist total richtig, ne? Das ist für mich große Sorge, ne? Wenn man spendet, dass man immer denkt, ja, wer weiß, welcher Wasserkopf da noch an Verwaltung gefüttert wird und so. Deswegen finde ich es total interessant, dass du es noch sagst. Das ist einfach super wichtig, ne? Dass man da weiß, das kommt auch da an. Und das Emotionale und ganz Persönliche, warum man sich entscheidet. Ne?
Ja. Ja, und nicht jeder hat eine Tochter, die aus Haiti zurückgekommen ist oder aus Westafrika.
Und dafür selber gucken kann.
Und selber gucken kann, genau. Und dafür gibt es Spendensiegel eben auch sehr viel unabhängige Möglichkeiten, das zu überprüfen.
Ja.
Wir haben den Hebel noch. Wir wollen den Hebel nicht vergessen. Immer am Ende dieser Mitmenschenfolgen. Meine Bitte an euch, den sprichwörtlichen Hebel einmal zu benennen. Ja, wir können drauf loswünschen, was wäre, wenn Susanne jetzt den sprichwörtlichen Hebel umlegt und dann wäre alles besser, schöner, friedlicher.
Ja, ich habe darüber nachgedacht, es wäre einfach schön, wenn das Wort Nächstenliebe jeder anwenden würde und wenn es funktionieren würde. Weil natürlich, ich habe auch mit meinem Sohn drüber geredet, was würdest du ändern, wenn du könntest? Und er hat dann gesagt, ja, der Klassiker, ne? Ja, Frieden. Was ich aber auch schon irre finde, dass heutzutage Kinder bei uns in Deutschland das als erstes nennen, ne? Ich weiß nicht, wie das vor 10 oder 20 Jahren gewesen wäre. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, wie funktioniert das eigentlich? Und eigentlich, wenn man dieses Wort mal auseinandernimmt und sagt, ich liebe meinen Nächsten, dann kann eigentlich nicht Hunger sein, dann kann dieser Krieg nicht sein, dann kann ich eigentlich sogar vielleicht es schaffen, mich mit meinem Nachbarn über dem Zaun zu verstehen. Und das wäre irgendwie schön, wenn das funktionieren würde. Ich weiß, das klingt irgendwie total verträumt vielleicht sogar, aber eigentlich ist es so schön, wenn das gelingen würde, einfach Nächstenliebe zu leben, und zwar, wenn es jeder machen würde. Aber ich glaube, wir sind weit entfernt davon. Trotzdem würde ich es mir wünschen.
Ein schöner Wunsch.
Ich finde, das ist ganz schön schwierig, da einen Hebel zu finden. Hab auch lange darüber nachgedacht und hab dann gedacht, na klar, so Frieden, das ist irgendwie auch sehr, sehr global. Für mich ist so, ich glaube, ich würde auf alles so einen Sicherheitshebel legen. Ich bin gar nicht so eine Existenzängstliche oder Sicherheit hier. Für mich ist gar nicht so wichtig. Aber wenn ich so auf meine Projektarbeit gucke, würde ich mir wünschen, dass die Leute in Sicherheit auf ihre Felder gehen können, ohne Angst zu haben vor Gewalt, vor Kidnapping. Kinder in Ruhe zur Schule gehen können, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwie auf dem Schulweg vielleicht missbraucht werden oder so. Sicherheit aber auch in Bezug auf Ernährung, also sicher zu sein, dass man jeden Tag irgendwas bekommt, was einem gut tut und dass man satt ins Bett gehen kann. Sicherheit in Bezug auf Wasser, also das ist zum Beispiel nach meinen Reisen immer so ein Luxus, wenn ich nach Hause komme und nach drei Wochen keine Plastikflasche mehr neben mir stehen habe, sondern einfach zum Wasserhahn gehe, sauberes Wasser, also solche banalen Dinge. Und dieses Wort Sicherheit auch ja vor dem Hintergrund der ganzen bewaffneten Konflikte, vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt gerade wieder in Westafrika auch angefangen habe, wo es ja unglaublich viele, viele bewaffnete Konflikte gibt. Ich glaube, im Moment ist mir Sicherheit so sehr, sehr wichtig. Zumindest in Bezug auf die Arbeit, wo wir auch wieder beim Thema Gesundheit wären und so, ne? Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich jetzt Oma geworden bin und da nochmal mehr
ein besonderes Sicherheitsbedürfnis hast.
Aber auch viel Nächstenliebe hast. Danke für dieses schöne Gespräch. Von Susanne wollen wir noch wissen, wann sie ins Bett muss. Also das ist natürlich jetzt zum Ende nochmal nein.
Heute kann ich gehen, wann ich möchte. Ich bin wild und verrückt heute.
Danke, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank.
Das war Mitmenschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserio.de.